Von Planwirtschaft tut uns nicht gut bis Bildungsrevolution Teil 2. Längere Regierungszyklen. Siebtens schlage ich vor, längere Regierungszyklen einzuführen. Unser aktuelles System ist zu kurzfristig angelegt. Dies liegt teilweise an einer alten Angst vor zu viel Macht, die uns heute aber mehr im Wege steht, als dass sie uns hilft. Denn die vierjährlichen Wahlen der Bundesregierung werden durch die zeitlich versetzten Wahlen der Landesregierungen unterbrochen, sodass wir relativ viele Wechsel und wenig Kontinuität haben. Um in der heutigen hochkomplexen Welt jedoch Probleme anzugehen, neue Lösungen auf den Weg zu bringen und umzusetzen, braucht es mehr Zeit. Teils bedeutet ein konsequentes Handeln und Reformieren auch, Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig nicht angenehm sein mögen, langfristig aber das Beste sind. Wenn die unangenehmen Konsequenzen sofort, die guten Effekte, aber meist erst später nach der eigenen Legislaturperiode sichtbar sind, kann dies dazu führen, dass Regierungen sich aus wahltaktischen Gründen nicht dazu durchringen, eigentlich erforderliche Entscheidungen zu treffen. Ein solches Reformtrauma ließ sich zum Beispiel in der Zeit der Agenda 2010 beobachten. Die mutigen, aber auch schmerzhaften Arbeitsmarktreformen brachten zwar die Wirtschaft neu in Schwung, sie kosteten den damaligen Kanzler Schröder aber auch das Amt, spalteten die SPD und hielten Rot-Grün über Jahre von der Macht fern. Seitdem, so folgert der Spiegel, gelte in beiden Parteien, wer reformiert, verliert. Deshalb kann eine Verlängerung der Amtszeiten auf zum Beispiel 7 Jahre helfen. Und dies ist angesichts der Langfristigkeit, wie sie zum Beispiel China an den Tag legt, immer noch ein kurzer Zyklus. Klar ist aber auch, dass dies einen erheblichen Nachteil mit sich bringt. Wenn wir den Falschen an der Spitze vertrauen, würden diese länger regieren. Dieses Risiko lässt sich jedoch mit dem nächsten Punkt in den Griff bekommen. Minister mit Praxiserfahrung und persönlicher Haftung. Achtens kann die politische Entscheidungsqualität erhöht werden, indem wir unsere Bundesminister nicht durch das Kriterium Parteikarriere definieren, sondern vielmehr nach ihrer Fachkompetenz und Praxiserfahrung fragen. Also danach, welche Erfahrungen und Erfolge sie in genau dem Gebiet nachweisen können, für das sie sich bewerben. Eine solche größere Änderung ist logisch begründbar und sollte eigentlich das Normale sein. Denn welches Unternehmen würde für erfolgsentscheidende Führungspositionen Fachfremde einstellen, die eigentlich keine Zeit für eine Einarbeitung haben? Ich habe 2 Bekannte, die in der Politik und öfter in Berlin mitwirken und mir sagen, nein, das kannst du nicht so sehen. Die Minister sind alle sehr intelligent, begreifen schnell und können sich deshalb gut in neue Materie einarbeiten. Das glaube ich auch. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung. Wenn jemand aus dem Fach kommt und zudem intelligent und schnell ist, wird sie oder er in der Regel besser sein als jemand, der noch nie in dem Bereich tätig war. Das soll nicht heißen, dass unsere Bundesminister nicht gut sind. Wir haben viele sehr gute Köpfe. Dennoch sage ich, wenn zum Beispiel jemand wie Hermann Simon, der nicht nur selbst ein Unternehmen zum Weltmarktführer aufgebaut hat, sondern zudem die Erfolgsfaktoren der deutschen Wirtschaft und des Mittelstands so gut kennt wie kaum ein anderer, für unser Land als Wirtschaftsminister tätig wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Bereich gute Entscheidungen treffen, aus meiner Sicht einfach höher. Zusätzlich kann man diesen Vorschlag der Auswahl nach Fachkompetenz und Praxiserfahrung noch mit einer persönlichen Haftung der politisch Verantwortlichen verknüpfen. In der Wirtschaft unterliegen Geschäftsführer per Gesetz bestimmten Sorgfalts- und Treuepflichten. Verletzt der Geschäftsführer diese Pflichten, kann er für entstandene Schäden persönlich haftbar gemacht werden. Die persönliche Haftung ist in der Wirtschaft also ganz normal. Warum sollte dies nicht auch für die Politik gelten? Freie Marktwirtschaft für Kreativität und Freiheit. Neuntens, auch eine gut gemeinte Planwirtschaft tut uns nicht gut. Wir leben von Freiheit und Kreativität und sollten bei unseren Stärken bleiben. Ich sehe seit Jahren mit großer Sorge eine starke Tendenz in der Politik, unser Land von der Marktwirtschaft in eine staatliche Planwirtschaft zu verwandeln. Das begann schon vor der Pandemie, hat sich da aber enorm beschleunigt. So der weltweit tätige Unternehmensberater Roland Berger in einem Interview am 24. Februar 2023. Er ist davon überzeugt, dass Deutschland branchenübergreifend komplett überreguliert sei. In Berlin sind es vor allem die Grünen, die aus einer ideologischen Geisteshaltung heraus tief in Gesellschaft und Wirtschaft hineinregieren wollen, meint Berger. Und weiter? Die Firmen werden nahezu erdrückt. Was da vor sich geht, ist gigantisch und gefährlich. Der Staat verhindere Innovation. Woher will der Staat denn wissen, dass das Fahren mit batteriebetriebenen Elektroautos in Zukunft der richtige Weg ist, dass sich andere Techniken nicht besser entwickeln? Auch nimmt Berger die EU in die Pflicht, die sich aus seiner Sicht in zu viele Angelegenheiten hierzulande einmischt. Meine Meinung ist, sowohl die freiere Marktwirtschaft als auch der von China betriebene Staatskapitalismus haben ihre Vor- und Nachteile. Zu uns passt die erste Variante besser. Und selbst mit mehr Planwirtschaft könnten wir mit Ländern wie China in der Hinsicht nicht mithalten. Denn dort wird alles, was beschlossen wird, viel schneller und konsequenter umgesetzt. Das heißt, wir würden durch einen solchen Weg des staatlichen Dirigismus an Kreativität und Erfinderreichtum der Unternehmen verlieren. Aber auf der anderen Seite gewinnen wir nicht viel. So etwas ist weder Fisch noch Fleisch. Ich schlage deshalb vor, Ziele kann man in Politik und Wirtschaft miteinander setzen. Wie die Unternehmen diese umsetzen, muss man aber ihnen überlassen. Nur so können wir in Wirtschaft und Umweltschutz von der Freiheit und der Kreativität profitieren, die eine der Stärken unserer Demokratie und freieren Gesellschaft sind. Fazit: Unser Wohlstand ist bedroht. All die genannten Punkte führen dazu, dass der deutsche Wohlstand bedroht ist. Der ehemalige Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, zieht folgenden Vergleich. Die Wahrheit ist, die Situation in Deutschland ist jetzt ähnlich wie die in Italien, Spanien oder Griechenland vor 15 Jahren, nur wolle das niemand hören. Der Fairness halber möchte ich aber auch anführen, dass die aktuelle Regierung aus meiner Sicht zwar nicht konsequent genug reformiert, aber nicht alle Probleme auf ihre Kappe gehen. Viele der Themen wurden auch im letzten Jahrzehnt verschlafen. Was letztlich aber egal ist, denn es geht darum, was wir jetzt tun können. Und hier braucht es eine mutige, umfassende Reform. So wie es Gerhard Schröder einst mit der Agenda 2010 vorgemacht hat, von der Deutschland sehr lange profitiert hat, brauchen wir nun eine Agenda 2030. Da die Vertiefung der vorher genannten neun Großbaustellen den Rahmen dieses Hörbuchs sprengen würde, gehe ich im Folgenden punktuell auf die zwei besonders wichtigen Themen 10 und 11 ein. Lebensdienliche Bildung für alle sowie eine respektvollere Gesprächskultur. Denn hier liegen besonders große, verborgene Potenziale für uns, die bereits ganz am Anfang unseres Lebens beginnen, nämlich bei unserer Bildung.